Spielgemeinschaften sind für viele Vereine wichtig, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Wenn du dir auch gerade Gedanken dazu machst oder einfach nur wissen willst, welche Fehler es zu vermeiden gibt und welche Vorteile dir eine Spielgemeinschaft bietet, dann bleib gerne dran. Und damit herzlich willkommen im Vereinsstrategen Podcast, dein Podcast für neue Ideen im Ehrenamt. Heute haben wir wieder ein Thema vorbereitet, welches eine hohe Relevanz für Vereine hat und zwar nicht neu ist, aber gleichzeitig immer wichtiger wird. Es geht heute um Spiel-, Sport- oder Startgemeinschaften. Immer mehr Vereine haben das Problem, dass sie nicht mehr alleine und vollumfänglich für das Sportangebot sorgen können. Das führt natürlich zur Frage, wie man dennoch allen Kindern und Erwachsenen ein Angebot machen kann. Und das Problem haben natürlich nicht nur einige wenige Vereine, denn gerade auf dem Land fehlen die geburtenstarken Jahrgänge und Menschen entscheiden sich wegzuziehen. Und Vereine stellen sich diesen Herausforderungen beispielsweise durch eine Spiel-, Sport- oder Startgemeinschaft. Und weil das eine gern genutzte Lösung ist, machen wir das heute einmal zum Thema dieser Episode und beleuchten die Vor- und Nachteile einer solchen Kooperation zwischen Vereinen und was du konkret beachten musst, wenn du das für deinen Verein in Betracht ziehst. Und mal so ein bisschen vorab, das Instrument der Spiel-, Sport- und Startgemeinschaft ist immer eine Kooperation mit einem anderen Verein oder einer anderen Abteilung des Vereins.
Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt auch mal tief ins Thema rein und stellen uns natürlich die erste Frage und die ist, wann sollte man denn überhaupt über eine Kooperation nachdenken? Und das hat Pascal ja auch gerade schon ein bisschen angedeutet. Es geht meistens um die Aufrechterhaltung eines Wettkampfbetriebs. So, das kann natürlich auch für den Trainingsbetrieb gelten, aber wir schauen uns erstmal das an der Stelle. So. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, ja, naja, im Training spielt das natürlich eine Rolle, ob ich jetzt 7 Spieler im ersten Moment habe oder nur 4, um effektiv zu trainieren, dann ist das eine. So. Aber jetzt gehen wir mal einmal in den Wettkampfbetrieb rein an der Stelle. Und da muss man natürlich sagen, es gibt einfach gewisse Regeln. Wir haben eine gewisse Mannschaftsstärke, die zum Beispiel bei gewissen Mannschaftssportarten einfach vorgeschrieben ist. So. Oder wir müssen auch gewissen Anzahl an Spielern einfach eines Jahrgangs auf dem Feld haben. So. Und da wird es natürlich schwierig, wenn es so ist, wie Pascal gerade beschrieben hat, ihr habt wenig Geburten bei euch in dem entsprechenden Jahrgang und dementsprechend kriegt ihr gar nicht mehr die Mannschaften zusammen. Und spätestens da wird es dann interessant, das Modell Spiel- und Sportgemeinschaften zu starten. Natürlich wollen wir jetzt auch hier nicht verhehlen, dass es natürlich für den Trainingsbetrieb auch besser ist, wenn natürlich mehr Kinder vorhanden sind, die zusammen spielen können und es wahrscheinlich effektiver ist, weil es kann ja auch mal jemand ausfallen und zu zweit oder zu dritt trainiert sich dann wirklich nicht mehr so gut. Das betrifft dabei natürlich nicht nur die klassischen Mannschaftssportarten wie Fußball, Volleyball, Handball und natürlich viele andere, sondern kann natürlich auch in Sportarten genutzt werden, wo es eigentlich um Einzelsportler geht. Aber die möchte man natürlich auch in Mannschaften zusammenschließen, weil die möchte natürlich auch soziale Kontakte haben, ein bisschen Austausch. Und da sind wir zum Beispiel natürlich in dem Bereich Tischtennis, Tennis, Leichtathletik und sind es auch logisch oder einig. Man kann jetzt auch nicht einen Übungsleiter für eine Person verhalten, das wird wahrscheinlich nicht so ganz funktionieren.
Ja, und so eine gemeinschaftliche Kooperation macht natürlich auch dann Sinn, wenn eine ganze Abteilung zum Beispiel nicht mehr in der Lage ist, ein umfangreiches Wettkampfangebot zur Verfügung zu stellen, aber im Verein ansonsten diese Notwendigkeit noch nicht besteht. In diesem Falle geht die Kooperation dann meistens auch noch einen Schritt weiter. Da sind dann nicht nur einzelne Mannschaften oder Jugendbereiche betroffen, sondern dann schließen sich halt mehrere Abteilungen da zusammen oder eben zwei. Ein anderes Szenario wäre natürlich, wenn sich zwei Vereine zusammentun, um sportlich besser dazustehen. Wenn zum Beispiel beide Vereine in einer Liga spielen und sich immer um den Aufstieg bekämpfen, dann könnte es sinnvoll sein, einfach eine stärkere Mannschaft zusammenzustellen und die Ressourcen zu bündeln. Und damit das Ganze ein bisschen einfacher ist, sprechen wir jetzt im Verlauf der Episode immer von einer SG, wenn wir von einer Spiel-, Sport- oder Startgemeinschaft sprechen. Und das spart auch dir Zeit beim Zuhören und macht es für uns ein bisschen einfacher, dass wir uns dann nicht mehr versprechen.
Genau, das ist sehr gut, dass du jetzt auf SG gewechselt bist. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Genau, aber jetzt waren wir ja gerade bei dem Begriff Kooperation angekommen. Und das ist natürlich ein sehr einfacher Begriff, den kennt jeder. Aber wer unseren Podcast fleißig hört, der hat vielleicht auch gleich von dem folgenden Begriff was gehört. Und der ist weitaus folgenschwerer als der Begriff Kooperation. Denn es gibt so einige Besonderheiten, die diese Kooperation im Zuge eines Vereins oder Abteilungen, zwischen Abteilungen zweier Vereine mit sich bringt. Denn mit der Gründung oder der Entscheidung der Gründung dieser Kooperation gründet ihr automatisch eine GbR, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und ihr stellt euch natürlich die Frage, was ist denn eine GbR, um Himmels Willen? Ja, also das ist eine eigene Rechtsform für diese SG, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Und mit der Gründung entstehen dadurch bestimmte Pflichten, auf die wir gleich auch nochmal näher eingehen wollen. Aber natürlich stellt man sich jetzt die Frage, okay, wann kommt denn die jetzt zustande? Und tatsächlich ist es deutlich einfacher, als ihr denkt. Es muss nicht einen Kooperationsvertrag oder ähnliches geben. Sobald hier zwei, man sagt auch juristische Personen, also zum Beispiel zwei Vereine, zusammen auftreten und oder zusammen auch wirtschaftlich tätig werden, entsteht diese GbR. Also bereits eine mündliche Absprache reicht aus, dass ihr sie gründet. Also ihr seht, es ist sehr, sehr einfach und kann vielleicht auch mal aus Versehen passieren, in gewisser Weise. So, das Entscheidende ist jetzt aber, wir haben gesagt, die Vereine sind juristische Personen. Die GbR ist aber keine juristische Person, sondern eine Personengesellschaft. Das wird später nochmal wichtig, behaltet das also schon mal im Hinterkopf. Das bedeutet aber auch, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterdenken, jetzt über die Sportgemeinschaften hinaus, wenn wir also gemeinsame Feste oder Aktivitäten machen, bei denen mehr als ein Verein beteiligt ist oder auch vielleicht sogar wirtschaftliche Partner dabei sind und sich da in gewisser Art und Weise engagieren, dann könnte das auch nochmal interessant werden, auch was die GbR betrifft. Das sparen wir aber heute aus, denn wir sprechen ausschließlich über den sportlichen Teil. Und warum wir das hier nochmal so genau erwähnen, beides, ist, weil beides steuerlich unterschiedlich bewertet wird. Aber auch dazu später mehr. Also ihr merkt schon, es wird die Episode der Cliffhanger. So, ein was möchten wir natürlich auch nochmal euch in den Hinterkopf geben. Die GbR, auch wenn sie eine Personengesellschaft ist an der Stelle, kann keine Mitglieder aufnehmen. Also man kann nicht Mitglied einfach bei der Gesellschaft werden. Die Mitglieder verbleiben also bei dem Mutterverein und starten nur unter dem gemeinsamen Namen ihren sportlichen Betrieb.
Und jetzt hat Martin ja gerade gesagt, wir brauchen gar keinen Kooperationsvertrag. Daraus leite ich mal die erste Frage ab. Sollte ich denn überhaupt einen Vertrag abschließen oder brauche ich das nicht? Und auch wenn die Gründung im steuerrechtlichen und gesellschaftlichen Sinne auch ohne einen Vertrag zustande kommt, dann sollte man aus unserer Sicht trotzdem einen Kooperationsvertrag abschließen, weil alles andere wäre nämlich fahrlässig aus unserer Sicht. Und das hat auch ein paar Gründe, die wir gerne mit dir teilen wollen. Denn alles, was schriftlich fixiert wird, ist auch wirklich greifbar und darauf kann man sich immer wieder beziehen. Je nachdem, wie lange so eine Kooperation nämlich besteht, nehmen die handelnden Personen der Gründung bzw. der Ausgestaltung irgendwann ihren Hut und dann geht so ein bisschen der Geist der Kooperation ein wenig verloren. Also alles, was man vorher per Handschlag oder durch Vertrauen geregelt hat, ist plötzlich weg und muss neu verhandelt werden. Und man kann sich auf nichts mehr berufen und das wäre ganz schön ärgerlich, weil das kostet am Ende nur Zeit, Nerven, Kraft, vielleicht auch Geld. Und eigentlich ist das auch schon der wichtigste Grund für dich, das eben so zu fixieren. Denn gerade bei den gleich folgenden Regelungen macht es absolut Sinn, sich vorher einmal zu einigen und nicht jedes Mal wieder absprechen zu müssen oder auch im Dunkeln zu tappen, wie jetzt die Absprachen waren. Und bei der Vertragsgestaltung bist du nämlich komplett frei und darfst dich austoben. Es macht natürlich sicherlich Sinn, sich mal ein Muster zukommen zu lassen oder sich auch mehrere Kooperationsverträge anzuschauen, wenn dir diese vorliegen. Da musst du natürlich erstmal rankommen. Wir sagen dir jetzt mal, was so wichtige Eckpunkte aus unserer Sicht sind, die du auf jeden Fall festhalten solltest, damit du eine Orientierung dafür bekommst. Und der erste Punkt ist dabei das Thema finanzielle Verpflichtungen aus der Kooperation selber. Ihr solltet also klären, also ich gehe jetzt mal von zwei Vereinen aus, ob die beiden Vereine jeweils 50% der Kosten übernehmen oder ob das vielleicht auch gestaffelt wird nach der Anzahl der SpielerInnen, die aufgeteilt werden. Also wenn ein größerer Verein dabei ist, ob der dann auch mehr Kosten trägt. Vielleicht gibt es ja auch einen Grundbetrag, der durch die beiden Muttervereine oder auch Abteilungen an die SG gegeben wird und zur Verfügung gestellt wird. Falls ja, wie hoch ist der eigentlich und wovon ist der abhängig? Wann wird der bezahlt? Ist das eine Fixsumme? All solche Dinge sind da sicherlich entscheidend. Auch zu gucken, gehen wir vielleicht über den Ansatz der Kosten des letzten Jahres, also davon einfach die Hälfte so als quasi Pi mal Daumen-Kalkulation, um dann nachzuschießen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, eine Pro-Kopf-Pauschale pro beteiligten Sportler einzugeben oder auch eine Mischform des Ganzen. Und du merkst schon, es gibt unglaublich, unglaublich viele Möglichkeiten. Von daher gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, das für dich richtige Modell rauszufinden. Und meistens gibt es auch zwischen den Vereinen mit unterschiedlichen Vereinsbeiträgen einen Ausgleich, damit die Mitglieder sich nicht im günstigeren Verein anmelden und damit ein Verein benachteiligt wird. Auch sowas kann man dann regeln.
Ja, und wenn Pascal gerade schon von unglaublichen Möglichkeiten gesprochen hat, dann mache ich doch da gleich weiter an der Stelle. Es geht natürlich auch nochmal das Thema Vertretungsberechtigung, was natürlich eine Riesenrolle spielt. Also da sind wir dann einmal natürlich da dabei, erstmal überhaupt, wie sehen denn die Aufgabenausgestaltung aus und die Zuständigkeiten? Also ihr habt jetzt zwei Vereine, da müsst ihr euch ja einig werden, wer was macht. Also das ist ja schon wieder eine Art von Kommunikation, die da stattfinden sollte. Also da sind zum Beispiel Fragen offen, wer macht zum Beispiel sowas Einfaches wie Finanzbuchhaltung? Da kommen wir später auch nochmal dazu, weil die GbR eine eigene Finanzbuchhaltung braucht. Aber natürlich ist auch die Frage, wenn zwei Vereine, ich will jetzt nicht sagen an der Macht sind, aber zwei Vereine quasi kooperieren wollen, dann muss schon geklärt sein, wie sie sich denn vertreten und wer denn überhaupt vertretungsberechtigt ist und Entscheidungen treffen darf. Und gerade bei der Vertretungsberechtigung ist es extrem wichtig, das sich genauer zu überlegen und anzuschauen. Also, ist man allein vertretungsberechtigt oder kann man nur gemeinschaftlich vertretungsberechtigt sein? Wie sieht das von den Anteilen quasi aus, wenn man jetzt, sage ich mal, 50, hat man jetzt 50-50 oder hat einer einen Überhang, wenn jetzt, sage ich mal, eine Entscheidung offen ist? Wie geht man damit um? Und dann gilt es natürlich auch noch das Thema der haftungsrelevanten Aspekte der Vereine und ihrer auch haftenden Vorstände. Das ist durchaus ein Thema, das sollte man in der GbR nicht vernachlässigen. Dann haben wir noch, was ich mir aufgeschrieben habe, einmal das Thema natürlich, welche Bedingungen nimmt man denn überhaupt in den Vertrag aus zum Thema Fristen zur Auflösung und oder auch Weiterführung einer Kooperation? Gibt es sowas wie eine Mindestbestandsdauer, bis ein Verein überhaupt aufgelöst werden kann? Zum Beispiel kann man sich ja überlegen, okay, wir versuchen das jetzt erstmal 2 Jahre, lassen es laufen und schauen sich, wie das einspielt. Und wenn es halt nicht passt, dann kann man es wieder auflösen. Aber manchmal wird es sicherlich immer ein bisschen holprig sein, aber vielleicht funktioniert es ja gut, vielleicht auch nicht. Aber dann habt ihr quasi einen sauberen Cut und es ist für alle Seiten klar, okay, diese Beziehung hat hier nicht funktioniert, wir lassen es jetzt enden. Man kann natürlich aber auch eine ganz andere Dauer vereinbaren, also kann ich auch sagen 5 Jahre oder noch mehr, je nachdem, wie man möchte. Was man halt aber auf jeden Fall verhindern sollte, ist, dass man halt eine Frist wählt, die eine Auflösung mitten in einer Saison zulässt. Weil ganz ehrlich, euer Verband, der wird sich richtig bei euch bedanken. Alle anderen Teams, die in der Liga bei euch spielen, werden sich richtig bedanken. Also ihr seht schon, ihr macht euch nur Freude. Dementsprechend versucht darauf zu achten. Also auch wenn die Beziehung hart ist, 1 Jahr solltet ihr durchhalten, das wäre schon ganz gut. Und dann kann man sich auch noch natürlich Klauseln überlegen, weil man nicht immer wieder neu verhandeln möchte, ob man nicht auch sowas wie eine automatische Verlängerung einfach macht. Also man sagt, okay, man macht eine Befristung und wenn es gut läuft und man weiter zusammenarbeiten dann kann man einfach sagen, ja, bis zu der Frist könnt ihr das hinterlegen an der Stelle. Und wenn er das nicht tut, dann gehen wir davon aus, dass die Kooperation weiterläuft und dann läuft sie halt 1 Jahr oder 2 Jahre auch weiter.
Und da wir hier im sportlichen Bereich unterwegs sind, habe ich als nächstes das Thema Wechselbestimmungen mitgebracht. Auch die kann man regeln und meistens gibt es auch eine Vereinbarung, was denn so mit den Sportlern passiert, wenn sie zwischen den Muttervereinen hin und her wechseln wollen. Hier kannst du sowohl den Wechsel vereinfachen als auch verkomplizieren. Ich bringe mal ein Beispiel einer Spielgemeinschaft im Jugendfußball. Ein Kind kommt altersmäßig in den Erwachsenenbereich und muss sich dann entscheiden, für welchen Verein es spielen möchte. Wir gehen da mal davon aus, dass die SG jetzt nur für den Jugendbereich war und die beiden Vereine im Erwachsenenbereich noch auseinander sind. Eine Regelung könnte zum Beispiel sein, dass dieses Kind jetzt in die Erwachsenenmannschaft seines Stammvereins wechseln muss, da es ja auch dort Mitglied ist. Und sobald das Erwachsenenteam leistungsmäßig ungefähr auf einem Niveau ist, mit dem anderen Verein, den es da gibt, sollte das ja auch kein Problem sein. Wenn wir jetzt aber ein größeres Leistungsgefälle zwischen den Erwachsenenteams haben, dann würde es aus sportlicher Sicht durchaus Sinn machen, für dieses Kind bzw. diesen jungen Erwachsenen den Verein zu wechseln. Und der Wechsel ist in den meisten Sportarten auch gar kein Problem und kann bei Einhaltung aller Fristen und gegebenenfalls Zahlung einer Ablöse, wir sind ja hier im Fußball, vollzogen werden. Aber jetzt könnte dieses Kind bzw. deren Eltern natürlich auch auf die Idee kommen und bereits in der Jugend beim Verein A kündigen und beim Verein B wieder eintreten. Damit würde unter Umständen ein Verein um seine verbandlich geregelte Ablösesumme gebracht werden. Und genau diese Fälle könnt ihr jetzt intern regeln und euch überlegen, wie ihr damit umgeht und ob es für solche Fälle eine finanzielle Kompensation für den einen und den anderen Verein geben soll. Vielleicht hat euer Fachverband da auch eine Möglichkeit, das zu regeln oder euch zu unterstützen. Du kannst natürlich auch regeln, dass ein Vereinswechsel erleichtert wird und Ablösen zum Beispiel nicht anfallen oder ein anderes vereinfachtes System angewendet wird. Und wenn du nicht aus dem Bereich Fußball kommst, dann wirst du dich mit dem Thema Ablöse für SpielerInnen im Kinder- und Jugend- und Erwachsenenbereich eh nicht so auskennen und damit wenig am Hut haben. Von daher, kleine Anekdote zum Fußball, jetzt wieder zurück zum Breitensport. Du kannst nämlich auch die Belegung und Aufteilung von Sportstätten in so einem Kooperationsvertrag regeln. Vielleicht hat ja ein Verein mehrere Sportanlagen und ihr regelt zum Beispiel, wie Nutzungszeiten aussehen oder auch, dass wenn es zum Beispiel mehrere Dörfer sind oder mehrere Stadtteile sind, dass nicht nur die Kinder aus dem Stadtteil auf der einen Anlage sind, sondern auch mal durchrotiert wird. Dementsprechend führt das so ein bisschen dazu, dass das Ganze auch ein bisschen gelebt wird. Und ganz wichtig, Verträge kann man natürlich auch noch anpassen, wenn sich bestimmte Regelungen als nicht praxistauglich oder umständlich erweisen oder auch die Kräfteverhältnisse und Abhängigkeiten in dieser Kooperation verändert sind.
Jetzt wird der Cliffhanger aufgelöst. Wir beschäftigen uns im nächsten Schritt einmal um das Thema Finanzen und Steuern natürlich, wie es so häufig bei mir der Fall ist, wenn ich irgendwas in diesem Bereich hier machen darf. Und wir haben ja gesagt gehabt, dass die Sportgemeinschaft eine GbR, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist an der Stelle. Und jetzt schauen wir uns erstmal einmal an das allgemeine Thema Gemeinnützigkeit, weil dafür reden wir ja im Verein sehr, sehr häufig. Im ersten Schritt ist eine Sportgemeinschaft im Sinne einer GbR nicht gemeinnützig. Und das muss man einfach so festhalten, das ist der Fakt. Das liegt halt daran, dass der Verein eine juristische Person ist, was ich ja vorhin schon gesagt habe, und die kann gemeinnützig werden und die GbR eine Personengesellschaft ist. Und das ist dort ausgeschlossen. Es gab zwar im Jahr 2022, ist eine Möglichkeit geschaffen worden, besser, dass auch Personengesellschaften gemeinnützig werden können, aber hier ist die GbR explizit ausgeschlossen worden. Das heißt, ist erstmal im ersten Schritt nicht möglich. Und jetzt schauen wir uns einmal natürlich im nächsten Schritt an, was das für Implikationen hat, weil ihr merkt schon, das läuft ja offensichtlich ein bisschen anders als im Verein. Und ja, es ist leider so. Denn man muss natürlich sagen, diese steuerlichen Gefilde, die sind jetzt nicht ganz einfach und versuchen jetzt im Ansatz, euch so ein paar Themen zu erklären, damit ihr einfach ein Gefühl bekommt, wie ihr damit umgehen könnt. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, auch hier sind unsere Grenzen erreicht oder werden dann auch aufgezeigt. Aber ich komme dann später nochmal drauf, warum das so ist. Ich will es euch nur schon mal vorab mitgeben. Wenn wir uns das jetzt einmal für den Verein anschauen, das ist ja so, dass der Sportbetrieb eigentlich im ideellen Bereich liegt. Das heißt, da haben wir die Gemeinnützigkeit und jetzt sagen wir, unser Sportbereich ist auf jeden Fall nicht mehr dort und jetzt ist die Frage, was passiert denn da? Und da schauen wir uns wieder unsere drei relevanten Steuerarten an, die wir regelmäßig im Verein haben und uns damit beschäftigen müssen. Und das ist als erstes die Körperschaftssteuer und das ist wahrscheinlich zu der Steuer, wo man am meisten sagen muss. Erstmal grundsätzlich ist es so, dass eine GbR nicht selbstständig körperschaftsteuerpflichtig ist, weil die Versteuerung der ganzen Sache bei den einzelnen Gesellschaftern liegt. Das bedeutet übersetzt gesagt, eure Muttervereine, also quasi dein Verein und der Verein von der anderen Seite oder wie viele Vereine auch immer ihr in der GbR seid, die müssen diese Körperschaftsteuerversteuerung vornehmen. Das heißt, da seid ihr erstmal als GbR von befreit, aber halt nicht die Vereine selber. Dabei ist der Ansatzpunkt im ersten Moment der GbR, dass erstmal von einem steuerlich-wirtschaftlichen Geschäftsbereich ausgegangen wird an der Stelle. Im zweiten Schritt wird dann geschaut, was ist eigentlich die tatsächliche Tätigkeit innerhalb der GbR. Handelt es sich also um einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder um einen Zweckbetrieb? Normalerweise wird man bei der Sportgemeinschaft auf den Zweckbetrieb kommen und das wird so entschieden. Und dann gibt es die sogenannte Zweckbetriebsgrenze von 45.000 Euro auf die anteiligen Einnahmen, die angewendet werden können. Also, was bedeutet das? Wenn zwei Vereine drin sind, dann haben sie jeweils 45.000 für die Einnahmen, weil es ja auch gesplittet wird. Das heißt also in Summe für die GbR 90.000. Immer unter der Prämisse, dass ihr keinen anderen Zweckbetrieb bei euch im Verein natürlich habt. Sonst funktioniert es natürlich wiederum nicht so. Ein Zweckbetrieb ist es aber an der Stelle nur, wenn beide Vereine der GbR als gemeinnützig anerkannt sind. Also sobald ein gemeinnütziger Verein mit einem nicht gemeinnützigen Partner eine GbR gründet, dann sprechen wir immer über den wirtschaftlichen Bereich. Auf die Folgen jetzt vom wirtschaftlichen Geschäftsbereich, ja, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Wir wollen nur darauf hinweisen, auch an der Stelle, dass das Ausschenken von Getränken gegen Geld im Bereich der Sportgemeinschaft, zum Beispiel beim Spieltag, vollständig in den wirtschaftlichen Bereich zählt und damit die gesamte Gesellschaft auch in diesem Bereich wechseln lassen kann. Also passt sehr gut auf, was ihr genau in die GbR packt und was da genau passiert. Das müsst ihr wirklich sauber trennen an der Stelle. Also ein Vereinsheim in der GbR ist eine sehr, sehr schlechte Idee zum Beispiel. Dann kommen wir zur zweiten Steuerart, das ist die Gewerbesteuer, da ist es relativ schnell gesagt. Die GbR ist grundsätzlich erstmal selbstständig steuerpflichtig, also führt selber diese Steuer ab. Und das Gewerbesteuergesetz gibt euch die Möglichkeit, jährlichen Gewinnfreibetrag von 24.500 Euro zu nutzen. Weitere Erleichterung gibt es an der Stelle nicht. Logisch, wir sind ja nicht gemeinnützig an der Stelle. Und dann haben wir noch die letzte Steuerart, das ist die Umsatzsteuer. Und auch da ist die GbR grundsätzlich erstmal selbstständig steuerpflichtig. Und dann gibt es zwei Fragen. Die erste ist erstmal, tätigt sie überhaupt umsatzsteuerpflichtige Umsätze? Und die zweite ist, übersteigt sie überhaupt die Kleinunternehmerregelung? Und da ist erstmal alles unter 22.000 Euro unkritisch. Die Leistung grundsätzlich, die ihr im Verein habt, die zählen in den Zweckbetrieb hier rein, das haben wir jetzt schon erfahren, und sind damit 7%ig umsatzsteuerfähig oder umsatzsteuerpflichtig besser. Das bedeutet auch, wenn ihr jetzt einen wirtschaftlichen Geschäftsbereich habt und ihr wechselt quasi etwas auf 19% oder ihr habt das drin, dann wechselt alles auf 19%, auch zum Beispiel Ermäßigungen, die ihr zum Beispiel bei Eintrittsgeldern vorher hattet. So, und daran merkst du schon, Disclaimer, wenn du das jetzt so hörst, da gibt es viele Feinheiten, viele Wenn und Abers. Dementsprechend, der dringende Hinweis an der Stelle, wendet euch an einen Steuerberater, um mit ihm die Einzelheiten einer Gründung einer Sportgemeinschaft abzuklären. Denn weder ich noch der Pascal sind ausgebildete Steuerberater und dürfen Vereine steuerlich beraten. Das sind nur unsere Ansichten zum Thema, die wir jetzt hier preisgegeben haben. So, Disclaimer Ende. Und jetzt noch zu den anderen Themen zum Bereich Finanzen, die auch wichtig sind. Also wir haben natürlich eine eigene Buchhaltung und einen eigenen Jahresabschluss immer für die GbR. Das ist einfach Pflicht und notwendig. Es kann theoretisch Kosten sparen, weil die Kooperationspartner, wenn sie natürlich zusammen Geld einlegen und einbringen in die GbR, einfach weniger Kosten haben. Jedenfalls kann sich auch sowas wie Meldegelder oder Materialbeschaffung einfach an der Stelle reduzieren oder kann komplett wegfallen und das könnt ihr oder könnt euch das besser aufteilen. Also ihr habt klassische Synergieeffekte an der Stelle. Das Vermögen der Sportgemeinschaft ist ein Gesamtvermögen und nicht klar von den Stammvereinen entsprechend zuzuschreiben. Es kann Vor- und Nachteile mit sich haben. Die beteiligten Vereine haften dann immer gesamtschuldnerisch. Das bedeutet in gleichen Teilen. Das wird vor allem aber dann interessant, wenn ein Verein nicht mehr seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann. Dann haftet nämlich auch der andere Verein gegenüber Dritten für die volle Summe und nicht nur für seinen Anteil. Also in der Praxis, aus meiner Erfahrung, ist es dann erstmal so, die Sportgemeinschaft wird mit dem Budget ausgestattet und die Muttervereine haben dann die Möglichkeit, im Jahresverlauf natürlich noch Geld nachzuschießen, wenn mehr benötigt wird. Am Jahresende bleibt dann nicht viel Geld übrig und die Sportgemeinschaft hat eigentlich auch kein Vermögen oder häuft da nichts an. Es gibt sogar Regelungen, dass es am Jahresende so ist, dass die Überschüsse bzw. die Restbestände des Kontos wieder an die Muttervereine zurückbezahlt werden. Natürlich sollte man das Konto nicht auf komplett null setzen, sondern immer so ein bisschen Puffer für laufende Kosten haben. Das heißt, von der Regelung würden wir persönlich eher abraten. Und wir haben ja gehört, es ist nicht gemeinnützig, das heißt also, Spenden an der Sportgemeinschaft sind nicht möglich und damit können auch keine Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.
Ja, danke für diesen kurzen Exkurs in das Reich der Steuern und Finanzen. Bei mir geht es jetzt eher wieder um das Thema Mitbestimmung, denn je nach Ausgangssituation stellen alle Vereine, die an der Kooperation beteiligt sind, ja irgendwie auch VertreterInnen, die SG vertreten. Und wenn das zum Beispiel zwei gleich große Vereine sind, dann sind die Vereine meistens auch zu 50% vertreten. Das kannst du natürlich auch für deinen Fall ganz individuell lösen und auch mitgestalten und ausgestalten. Das sollte trotzdem vertraglich fixiert werden, damit man sich im Zweifelsfall darauf beziehen kann und die Absprachen auch eingehalten werden. Das Thema Kommunikation ist sowieso immer wichtig, weil du nutzt ja die bestehenden Strukturen vielleicht besser aus und schaffst es so auch, die Kommunikation zu verbessern. Und das geht nicht nur zwischen Vereinen, sondern auch zwischen Abteilungen, also je nachdem, wie es da funktioniert. Also auch da eine bessere Abstimmung und vielleicht ja auch, hatte Martin gerade schon gesagt, Synergieeffekte bei sowas wie Gestellung von Ämtern und Vertretungsberechtigung. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze Auswirkungen auf das Thema Übungsleitung hat und nicht nur, was die Quantität angeht, also dass du quasi deine Trainer auf weniger Mannschaften oder auf verschiedene Sportarten verteilen kannst, sondern auch, dass du mit deiner SG, das ist wieder eigentlich Martins Bereich hier, nicht auf den Übungsleiter-Freibetrag zurückgreifen kannst. Und von daher ergeben sich daraus auch nochmal wieder Schwierigkeiten bei der Bezahlung und Aufwandsentschädigung für TrainerInnen. Unsere Empfehlung ist also, die Übungsleiter weiter durch die Stammvereine zu entschädigen und da eine einheitliche Linie zu finden, damit nicht eine Neiddebatte aufkommt, bei dem Verein bekomme ich 3 Euro mehr, und dementsprechend ist das eher die Empfehlung aus unserer Sicht. Ansonsten wäre das Thema geringfügige Beschäftigung bei der SG denkbar. Damit geht natürlich aber auch eine Anmeldung des Minijobs einher und das Abführen von Steuern. So, jetzt haben wir da relativ viel drüber schon erzählt. Ich würde versuchen, nochmal kurz die Vorteile zusammenzufassen, die sich daraus aus einer Sport- und Spiel- und einer Startgemeinschaft ergeben könnten. Du hast damit als Verein die Möglichkeit, auf eine relativ einfache und verhältnismäßig unbürokratische Art und Weise miteinander Kooperationen aufzubauen und dich mit einem anderen Verein zusammenzutun. Und eine Sport-, Spiel- und Startgemeinschaft ist berechtigt, selbstständig Verträge in diesem gemeinsamen Namen und Kontext der Kooperation abzuschließen. Das gibt dir eine gewisse Art von Flexibilität. Du kannst sie natürlich auch wieder auflösen, das hatten wir ja gerade auch schon, wenn der Bedarf dafür nicht mehr da sein sollte oder man sie einfach nicht grün wird. Und je nach Ausgestaltung der Kooperation kannst du auch mit etwas Vorlauf schon zur neuen Saison oder im, sag ich mal, Zwei-Jahres-Rhythmus oder so entscheiden, ob das ein gutes Modell für dich ist oder ob ihr eine eigene Mannschaft zusammenkommt und lieber euren eigenen Weg geht. Wenn bei euch langfristig die Luft raus sein sollte, dann ist das natürlich weniger wichtig, weil dann braucht ihr so eine Kooperation. Und auch ein wichtiger Vorteil, über den wir noch gar nicht so gesprochen haben, ist, dass die Mitglieder eigentlich nicht selbst tätig werden müssen. Sie bleiben einfach Mitglied in ihrem Stammverein und starten unter dem neuen Namen, den ihr dieser SG dann gebt.
Ich nenne das jetzt immer Triple SG. Dann haben wir alles zusammen und du musst es nicht mehr alles aussprechen, Pascal. Aber nein, kommen wir zu den Nachteilen, würde ich jetzt einmal sagen. Auch da sind natürlich ein paar Sachen schon jetzt gefallen. Es ist natürlich so, dass erstmal grundsätzlich eine Sportgemeinschaft einfach nur auf einer bestimmten Ebene im Wettkampfsport teilnehmen darf. So beim Fußball, da reden wir dann meistens über, je nach Landesverband, über Kreis- und Bezirksebene. Manchmal ist es auch ein bisschen anders. Beim Tischtennis, das kann Pascal, glaube ich, ganz gut auch bestätigen, es ist immer die Landesliga. Im Handball gibt es die SG Flensburg-Handewitz, das ist ja auch, wie der Name schon sagt, SG, eine Sportgemeinschaft. Diesen ersten Liga hatte schon mal die Champions League gewonnen, aber da muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, inzwischen ist der Profibetrieb auch in der KGA ausgelagert worden, das heißt, da läuft es dann wiederum ein bisschen anders. Aber auch da sieht man, es gibt solche Modelle und das ist zum Beispiel der klassische Fall, den Pascal mal beschrieben hatte, da waren halt zwei Teams ziemlich nah beieinander, die sind nie gut genug gewesen, einzeln, aber zusammen sind sie dann echt eine Macht geworden später. Also die Handballfans, die wissen genau, wovon ich rede. Genau, und dann gibt es halt noch Regelungen, je nach Sportart und zuständigen Landesverband, wo es auch unterschiedlich ist. Und es lohnt sich, da einfach mal in die Regularien des Fachverbandes zu schauen, was bei dir erlaubt ist und wo die Limits liegen. Und dann kannst du dir ja überlegen, ob das überhaupt Sinn macht oder ob dann schon das Thema durch ist bei euch. Ja, weiterer kleiner Nachteil. Aber man muss im Vorfeld manche Dinge, ja vielleicht sogar viele Dinge verhandeln und die Verträge auch schließen. Und auch theoretische Fälle, die vielleicht nie eintreten sollten, da so muss man sich Gedanken drüber machen. Also was passiert bei der Auflösung eines Vereins, Regelung bei Strafen für die Sportgemeinschaft EDC. Ihr seht, da gibt es wahnsinnig viel und da kann man auch Sachen vergessen, die immer wieder Probleme erzeugen an der Stelle. Es braucht natürlich auch Funktionsträger und FunktionsträgerInnen, die meistens aus dem Verein oder auch aus den Abteilungen entsprechend entsandt werden und die dann mit natürlich auch als Einzelpersonen vielleicht auch viel mehr Aufwand haben als im Ehrenamt davor, weil sie halt noch zusätzlich bürokratisch und administrativ was lösen müssen. Und wir haben eine extra Buchführung und einen Jahresabschluss, der notwendig ist. Und man muss ehrlich sagen, auch die Steuerregelungen sind jetzt nur eingeschränkt. Geil, es kommt halt immer drauf an, wie groß das bei euch wird. Aber wie gesagt, dafür habt ihr auch einen Steuerberater, der das genau mit euch eruieren kann.
Ja, und was ist, wenn eine SG nicht ausreicht, beziehungsweise bei dir die Vorteile nicht überwiegen? Naja, der nächste Schritt wäre dann die Fusion von Vereinen. Eine Vereinsfusion ist dabei die dauerhafte Verschmelzung von zwei oder mehr Vereinen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, das rückgängig zu machen, weil die Ursprungsvereine aufgelöst werden und nach der Fusion nicht mehr als eigenständige Vereine existieren. Das bietet dir die Möglichkeit, Ressourcen zu bündeln und reduziert Doppelstrukturen, zum Beispiel im Ehrenamt. Also ich muss niemanden mehr als Abteilungsleiter haben, der auch mein SG-Sprecher wird oder so. Statt zwei Vorstandsteams bei zwei Vereinen brauche ich dann nur noch einen für einen Verein. Insgesamt ist das natürlich ein deutlich aufwendigerer Schritt, der natürlich auch eine gewisse Bürokratie erfordert, weil die alten Vereine aufgelöst werden und ein neuer entsteht. Und zur Fusion machen wir gegen Ende dieses Jahres auch nochmal eine eigene Episode, wo wir uns jemanden mit der entsprechenden Expertise einladen werden.
Ja, da baust du auf jeden Fall schon mal Druck auf unseren Gast auf. Der muss jetzt auf jeden Fall auch kommen. Jetzt sind sie alle heiß drauf, dass sie was zum Thema Fusion hören. Aber bevor es natürlich soweit ist und bevor wir zum Ende kommen, kriegt ihr natürlich auch die gewohnte schöne Zusammenfassung bei uns. Und da möchte ich als ersten Punkt einmal festhalten, dass eine Spiel- und Stadtgemeinschaft, oder Triple S, eine gute Lösung ist, wenn bei dir einige Jahrgänge keine Mannschaften mehr zustande bekommen und es vielleicht einen Nachbarverein gibt, dem es ähnlich geht oder ihr auch einfach grundsätzlich die Notwendigkeit einer Kooperation seht. Sie ist erstmal grundsätzlich flexibel in der Ausgestaltung und auch in der Kündigung, falls es mal nicht so läuft, wie ihr euch das wünscht. Und durch die Zusammenarbeit entstehen natürlich aber auch rechtlich einiges und das ist nämlich eine GbR mit der Pflicht, einen eigenen Jahresabschluss zu erstellen, eine eigene Buchführung zu machen und natürlich auch in gewissen Rahmen auch Steuerpflichten. Gerade am Anfang gibt es da einfach wahnsinnig viele Fallstricke, die beim Aufbau passieren können. Deswegen nochmal der Disclaimer zum dritten Mal, der Steuerexperte ist euer bester Freund in diesem Moment. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn das dann gebaut ist, dass ihr natürlich engagiertes Personal braucht, welches sich erstmal grundsätzlich mit der Arbeit identifiziert und die Arbeit auch machen möchte, sowohl im Verein, in der Abteilung, als auch dann noch in der Sportgemeinschaft, die dann zusätzlich hinzukommt. Wir empfehlen auf jeden Fall erstmal, dass die Kooperation zwischen den beiden Vereinen genau ausgehandelt wird und man die wichtigsten Dinge dann auch in einem Vertrag schriftlich festhält. Der nächste größere Schritt, den ihr machen könnt, wenn das aus irgendwelchen Gründen für euch keinen Sinn macht, wäre dann die Vereinsfusion, wo Pascal ja versprochen hat, dass sie gegen Ende des Jahres kommen wird.
Ja, definitiv. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Wir hoffen, wir konnten dir das Thema SG ein wenig näher bringen und du weißt jetzt, was auf dich zukommt und vermeidest Fehler bei der Ausgestaltung deiner eigenen SG. Wenn du in diesem Bereich schon Erfahrungen gesammelt hast, die du dann gerne mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail an info@vereinstrategen.de. Da kannst du natürlich auch ganz allgemeine Fragen loswerden und mit etwas Glück wird deine Frage dann auch zu einer eigenen Podcast-Episode. Wir freuen uns immer, wenn dir diese Episode gefällt und du diese Episode oder auch eine andere oder unseren Podcast in deinem Bekanntenkreis weiterempfiehlst. Das hilft uns nämlich, mehr Menschen zu erreichen. Das ist so ein bisschen unsere messbare Wertschätzung, die wir für unser Engagement hier im Podcast zurückbekommen. Schlicht und ergreifend die Abrufzahlen am Monatsende, so trocken muss man es ja auch sagen. Aber es macht Spaß auch zu sehen, dass unsere Hörerschaft wächst. Und da haben wir uns natürlich auch für dieses Jahr ein Ziel gesetzt und freuen uns, wenn du dabei helfen kannst, dabei bleibst und dabei unterstützt, unser Ziel zu erreichen. Und damit entlassen wir dich dann zurück in die Vereinsarbeit. Wir wünschen dir noch eine erfolgreiche Restwoche, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.